Gesund arbeiten. Der BGM Talk.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund arbeiten, der BGM Talk. Ich bin Ingo und ich begrüße euch herzlich. Julia, stell dir mal eine Mitarbeiterin vor. Nennen wir sie Sabine. Sie arbeitet im Krankenhaus, in der Verwaltung oder in einer Praxis oder in der Pflege oder irgendwo im Büro. Eigentlich ist es egal. Sabine steht schon morgens auf, ist vielleicht noch ein bisschen müde, trinkt schnell einen Kaffee, fährt zur Arbeit, beantwortet Mails, löst Probleme, wird unterbrochen, isst irgendwas zwischendurch, lächelt, obwohl sie angespannt ist und kommt abends nach Hause mit dem Gefühl, boah, ich habe den ganzen Tag funktioniert, aber irgendwie bin ich gar nicht richtig bei mir gewesen.
Ja, hallo Ingo, mein Name ist ja Julia Roder und um auf die Sabine einzugehen, ja, körperlich merkt sie das natürlich auch. Ihr Nacken ist fest, die Schultern sind oben, der Kiefer ist angespannt, vielleicht zieht's ein bisschen im Rücken oder sie merkt gar nichts mehr, weil sie sich mittlerweile so daran gewöhnt hat, dass Anspannung ihr Normalzustand geworden ist.
Genau. Und jetzt stell dir vor, dann kommt ihr Unternehmen und sagt, wir machen jetzt betriebliche Gesundheitsförderung, BGM. Und was denkt sich dann die Sabine? Na, schön. Aber wann denn bitte? Zwischen zwei Telefonaten? Während der Übergabe? Nach der 12. Mail? Oder abends, wenn ich eigentlich nur noch auf die Couch will?
Ja, genau. Darüber wollen wir im heutigen Podcast reden, also über BGM für Menschen, die keine Zeit für BGM haben.
Und genau das ist vielleicht die ehrlichste Definition, denn viele Gesundheitsangebote setzen voraus, dass die Menschen Energie, Zeit und Aufmerksamkeit übrig haben. Aber viele haben das eigentlich gar nicht. Und dann wird nämlich BGM schnell zu etwas, das zusätzlich Druck macht.
Ganz nach dem Motto, jetzt soll ich auch noch gesund leben.
Ja, und das ist irgendwie absurd. Gesundheit darf kein weiteres To-Do auf deiner ohnehin schon überfüllten Liste werden. Gutes BGM muss in den echten Alltag, passen und nicht irgendwie in einen idealen Alltag.
Ja, Ingo, das finde ich ganz wichtig. Denn in der Physiotherapie sehe ich oft Menschen, die sagen, ich weiß ja, ich müsste mehr machen. Mehr Sport, mehr Dehnen, mehr Entspannung, besser essen, mehr schlafen. Aber dieses Mehr ist oft genau das Problem. Diese Menschen brauchen nicht noch mehr. Sie brauchen kleine Inseln.
Das ist ein sehr schönes Bild, Julia. Kleine Inseln. Nicht die große Gesundheitsrevolution, sondern kleine Unterbrechungen im Autopilot.
Ja, und manchmal reichen dafür ja schon 30 bis 60 Sekunden, damit der Körper merkt, Moment, ich bin nicht nur Maschine, ich darf kurz regulieren.
Und das ist medizinisch hochinteressant. Wir reden ja nicht nur über Wohlfühlen. Wenn Menschen dauerhaft im Alarmmodus sind, verändert sich ganz viel. Atmung, Muskelspannung, Blutdruck, Schlaf, Verdauung, Konzentration, Schmerzempfinden und der Körper ist dann irgendwie wie ein Auto, das ständig mit zu hoher Drehzahl fährt.
Ja, und dann wundert man sich, dass die Warnleuchten angehen.
Genau, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Erschöpfung, Reizbarkeit, Schlafprobleme und dann fragt man, wo kommt das denn plötzlich her? Aber der Körper hat oft lange schon vorher leise gesprochen. Und wir haben nur nicht zugehört.
Oder wir hatten keine Zeit zuzuhören.
Ja, das ist der Punkt, Julia. Und deshalb ist unser Thema heute, wie kann Gesundheit gelingen, wenn der Arbeitsalltag voll ist? Wenn Menschen keine perfekte Morgenroutine haben? Wenn sie nicht dreimal pro Woche Yoga machen? Wenn sie keine 90 Minuten Meal Prep schaffen? Wenn sie einfach ganz normale Menschen sind, die versuchen, ihren Alltag irgendwie zu bewältigen?
Ich glaube, viele Ratschläge scheitern daran, dass sie zu groß sind. Mach mehr Sport, iss gesünder, entspann dich. Das stimmt alles. Aber es ist so allgemein, dass es im Alltag nicht hilft.
Ja, und das ist, wie wenn jemand im Regen steht und man sagt, ja, irgendwie solltest du viel trockener werden.
Genau, ja. Der Mensch braucht keinen Vortrag über Trockenheit. Er braucht den Schirm.
Und im BGM ist dieser Schirm oft eine kleine, machbare Handlung. Eine Handlung, die niedrigschwellig ist. So klein, dass man fast nicht Nein sagen kann.
Um mal ein Beispiel zu nennen, 3-mal bewusst atmen. Vor allem ausatmen, bevor man in den nächsten Raum geht.
Oder nach jedem Toilettengang 1-mal die Schulter kreisen. Oder 2-mal die Schultern kreisen. 1-mal nach vorn und 1-mal nach hinten.
Ja, oder beim Händewaschen kurz die Kiefermuskulatur lockern.
Das klingt jetzt banal, wie eine Binsenweisheit, aber genau darin liegt die Kraft. Viele Menschen unterschätzen kleine Dinge, weil sie nicht irgendwie spektakulär wirken.
Ja, dabei entsteht Veränderung oft nicht durch ein großes Event, sondern durch Wiederholung. Der Körper liebt Wiederholung. Wenn ich 10-mal am Tag kurz Spannung rausnehme, hat das eine andere Wirkung, als wenn ich 1-mal im Monat einen Gesundheitstag besuche.
Und da sind wir bei einem zentralen Satz, Julia. Gesundheit wird nämlich nicht im Gesundheitstag entschieden. Gesundheit wird im Alltag entschieden.
Und der Alltag wiederum besteht aus kleinen Übergängen. Aufstehen, losfahren, ankommen, Computer starten, Telefon klingelt, Patient kommt, Kollegin fragt etwas, Mittagspause fällt aus, wieder nach Hause. Und genau dort müssen wir ansetzen.
Okay, Julia, dann erklär mal, was passiert eigentlich körperlich, wenn Menschen den ganzen Tag unter Strom stehen?
Ja, erstmal steigt die Grundspannung. Viele ziehen dann unbewusst die Schultern hoch. Die Atmung wird flach. Statt tief in den Bauch oder in die Flanken zu atmen, atmen viele nur noch oben in den Brustkorb. Dadurch bleibt das Nervensystem eher im Aktivierungsmodus. Dann kommt Bewegung dazu oder besser gesagt zu wenig abwechslungsreiche Bewegung. Viele sitzen lange, stehen lange oder machen immer dieselben Handgriffe.
Also nicht nur zu wenig Bewegung, sondern auch zu wenig Wechsel.
Genau. Also auch 8 Stunden stehen ist nicht gut. Der Körper ist nicht für Monotonie gebaut. Er braucht Wechsel. Sitzen, stehen, gehen, strecken, drehen, belasten, entlasten. Und wenn das fehlt, melden sich Strukturen. Und oft halt zuerst Nacken, Schultern, Lendenwirbelsäule und die Hüfte. Und wenn Stress dazu kommt, dann wird der Schmerz oft sogar stärker wahrgenommen.
Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Schmerz bedeutet nicht immer automatisch Schaden.
Genau, Schmerz ist auch oft ein Schutzsignal. Der Körper sagt, bitte ändere was. Nicht unbedingt, du bist kaputt. Viele bekommen aber dann Angst vor Bewegung, wenn etwas wehtut. Dabei ist vorsichtige, passende Bewegung oft genau das Richtige.
Ja, und das ist auch medizinisch wichtig, weil Angst und Schonung einen Teufelskreis bilden können. Wer Schmerzen hat, bewegt sich weniger. Wer sich weniger bewegt, wird steifer und unsicherer. Und dadurch können die Schmerzen dann zunehmen. Und dann wird wiederum die Angst größer.
Ja, deswegen empfehle ich gerne so Mikrobewegungen. Sie sind nicht bedrohlich. Niemand muss sich in Sportkleidung werfen. Es reicht, den Brustkorb zu öffnen, den Kopf langsam zu drehen, die Füße bewusst auf den Boden zu setzen oder einmal aufzustehen.
Also keine Heldentaten vollbringen. Eher ein freundliches Signal an den Körper. Hey, ich bin noch da.
Genau. Und das ist sehr wirkungsvoll.
Gut, Julia, dann lass uns mal konkret werden. Angenommen, jemand hört uns jetzt auf dem Weg zur Arbeit und denkt, okay, ganz nett, aber mein Tag ist voll. Was wäre dann die kleinste sinnvolle Pause?
Ich würde mit einer 60-Sekunden Pause anfangen. Nicht 10 Minuten, nicht Meditation mit Klangschale, 1 Minute.
Wie läuft die genau ab?
Ganz einfach. Erstens. Beide Füße auf dem Boden. Mach doch einfach mal mit. Also, stell beide Füße auf den Boden. Dann, zweitens, Schultern einmal bewusst hochziehen und dann fallen lassen. Drittens, 3 lange Atmungen. Einatmen durch die Nase und dann durch den Mund lange ausatmen. Nicht besonders spirituell, sondern körperlich. Weil das lange Ausatmen signalisiert dem Nervensystem, Gefahr ist gerade nicht akut. Und viertens, den Blick einmal weich werden lassen, nicht starren, sondern den Raum wahrnehmen.
Oh, das gefällt mir. Das ist ja fast wie ein Neustart des Systems.
Genau, und diese Minute kann man zum Beispiel vor schwierigen Gesprächen machen oder nach einem Patientenkontakt, nach einer belastenden Mail oder bevor man nach Hause fährt.
Der letzte Punkt ist spannend. Bevor man nach Hause fährt. Viele Menschen nehmen die Arbeit komplett mit in den Feierabend. Körperlich sind sie zu Hause, aber innerlich sitzen sie noch bei der Arbeit oder im Teammeeting.
Ja, oder sie führen im Kopf noch Diskussionen mit Menschen, die gar nicht anwesend sind.
Ha, das kenne ich.
Ich auch.
Dann wäre die 60-Sekunden-Pause sowas wie ein Übergangsritual, so wie eine Schleuse.
Genau, einfach mal ausprobieren, die Arbeit damit abschließen, seinen Körper wahrnehmen, tief durchatmen und dann erst losfahren. Das ist vielleicht nicht perfekt, aber besser als nahtlos vom Arbeitsstress in den Familienalltag zu kippen.
Okay, lass uns das mal abschließen. Ein weiteres riesiges Thema im BGM ist Ernährung. Aber auch da wird oft viel zu kompliziert gesprochen. Julia, was erlebst du denn da?
Ja, ich habe beobachtet, dass viele nicht aus Unwissen schlecht essen, sondern aus Erschöpfung. Wenn der Blutzucker unten ist, die Pause kurz und der Kopf voll, dann gewinnt meistens das, was schnell verfügbar ist.
Also irgendwelche Brötchen, Süßigkeiten, Reste aus der Kantine und noch ein Kaffee dazu.
Ja, und danach kommt oft das bekannte Tief. Man ist satt, aber nicht wirklich versorgt.
Ich würde hier gerne den Begriff der Notfallernährung einführen. Nicht im dramatischen Sinn, sondern praktisch. Jeder Mensch mit einem vollen Arbeitsalltag braucht 2 oder 3 einfache Standardlösungen.
Okay, das interessiert mich. Sag mal ein Beispiel.
Etwas Eiweißreiches, etwas Ballaststoffreiches und etwas, das nicht sofort müde macht. Quark oder Skier mit Beeren, ein gutes Vollkornbrot mit Ei oder Hüttenkäse, irgendein vorbereiteter Salat oder eine Bowl mit Reis, Gemüse, Hähnchen oder Tofu. Nüsse plus Obst als Reserve. Das ist jetzt nicht perfekt, aber das stabilisiert.
Ja, ich persönlich finde auch Suppen super oder einfach Currys, die man vorbereiten kann. Warmes Essen gibt vielen Menschen das Gefühl, ich habe mich wirklich versorgt.
Ah, das ist ein schöner Satz, Julia. Ich habe mich wirklich versorgt. Ernährung ist ja nicht nur Biochemie. Ernährung ist auch Selbstfürsorge.
Und im Arbeitsalltag ist Selbstfürsorge oft minimal. Man versorgt alle anderen, aber sich selbst nur nebenbei.
Und das gilt besonders in den Gesundheitsberufen. Menschen kümmern sich professionell um andere und behandeln sich selbst manchmal wie ein kaputtes Gerät, das noch irgendwie laufen muss.
Ja, deshalb wäre eine einfache BGM-Frage, was brauchst du während der Arbeit, damit dein Körper nicht ständig im Mangel läuft?
Das ist besser als, warum ernährst du dich eigentlich nicht gesünder?
Ja, viel besser, weil es nicht beschämt.
Ein weiteres Problem. Viele Menschen können ihre Pausen gar nicht mehr genießen. Sie fühlen sich irgendwie schuldig, dass sie überhaupt Pausen nehmen.
Ja, Pause ist oft gar nicht möglich oder wirkt dann wie eine Schwäche oder wie Faulheit oder wie etwas, das man sich erst verdienen muss.
Dabei ist Pause gar kein Luxus. Pause ist Pflege der Arbeitsfähigkeit.
Ja, wenn ich meinem Körper nie zeige, wie Entspannung geht, kann er es irgendwann schlechter. Dann liege ich abends erschöpft auf dem Sofa, bin aber immer innerlich noch auf 180.
Ah, das ist dieses Phänomen müde, aber nicht ruhig.
Ja, ganz genau. Deshalb sollten Pausen nicht erst beginnen, wenn man komplett leer ist. Sie müssen früher kommen, wie beim Trinken. Wenn ich erst trinke, wenn ich Kopfschmerzen habe, bin ich schon spät dran.
Das lässt sich wunderbar in Betriebe übersetzen. Eine gute Pausenkultur ist nicht, jeder verschwindet möglichst lange, sondern Es ist normal, sich kurz zu regulieren, bevor Fehler entstehen, bevor der Ton kippt und bevor Menschen innerlich aussteigen.
Und kurze Pausen können sichtbar erlaubt werden. Führungskräfte haben da eine riesige Vorbildfunktion.
Ja, wenn die Führungskraft nie Pause macht, immer erreichbar ist und Erschöpfung als Tapferkeit verkauft, dann kann auch das beste BGM-Programm sehr, sehr wenig ausrichten.
Gesundheit wird nämlich sozial gelernt.
Starker Satz.
Ja, Ingo, lass uns 5 konkrete Mini-Tools nennen.
Gut. Tool Nummer 1.
Ja, der Türrahmen-Reset. Immer wenn ich durch eine Türe gehe, lasse ich die Schultern sinken und atme einmal lang aus. Das dauert 5 Sekunden.
Tool Nummer 2, die 3-Atemzüge-Regel. Vor einem schwierigen Gespräch, einer schwierigen Mail oder dem nächsten Patientenkontakt 3 bewusste Atemzüge. Und dabei, wie wir gelernt haben, besonders die Ausatmung verlängern.
Tool Nummer 3, die 30-Sekunden-Mobilisation. Hände an den Hinterkopf, Ellenbogen leicht nach hinten, Brustkorb öffnen und dann locker lassen. Nicht reißen, nicht turnen, nur bewegen.
Tool Nummer 4, der Eiweißanker. Eine einfache, vorbereitete Eiweißmahlzeit oder ein Eiweißsnack, der verhindert, dass man völlig unterzuckert Entscheidungen trifft.
Und dann zum letzten Tool, Nummer 5, das Feierabendsignal. Bevor man nach Hause fährt, Handy kurz weglegen, Füße spüren, einmal sagen, für heute ist genug. Klingt simpel, aber der Körper braucht solche Signale.
Ja, das ist fast wie ein inneres Ausstempeln.
Genau, viele stempeln äußerlich aus, aber innerlich nicht.
Und jetzt könnte man sagen, ist das nicht alles individuelle Verantwortung? Jeder soll halt atmen, essen, sich bewegen.
Ich glaube, das wäre zu kurz gedacht. Natürlich kann jeder kleine Dinge tun, aber Unternehmen müssen Bedingungen schaffen, in denen das möglich ist.
Genau, BGM darf nicht bedeuten, wir geben euch Tipps, damit ihr ein krankmachendes System besser aushaltet.
Genau, das ist ganz wichtig.
Gutes BGM fragt nämlich, wo können wir den Arbeit so gestalten, dass Gesundheit wahrscheinlicher wird? Gibt es echte Pausen? Gibt es Räume? Gibt es planbare Essensmöglichkeiten? Gibt es Führungskräfte, die Erholung respektieren? Gibt es eine Kultur, in der man Überlastung früh aussprechen darf?
Und manchmal sind kleine organisatorische Veränderungen extrem wirksam. Zum Beispiel Besprechungen enden 5 Minuten vorher oder Teams vereinbaren stille Zeiten oder es gibt im Dienst eine klare Mini-Pausenregelung.
Oder man fragt Beschäftigte nicht nur, welchen Gesundheitstag wünscht ihr euch, sondern was raubt euch im Alltag am meisten Energie?
Das ist eindeutig die bessere Frage.
Denn BGM beginnt gar nicht mit irgendwelchen Angeboten. Im Prinzip beginnt BGM mit Zuhören.
Und dann mit Übersetzen in machbare Schritte.
Und vielleicht ist das die wichtigste Botschaft dieser Folge. Du musst dein Leben nicht komplett umkrempeln, um gesünder zu arbeiten.
Genau, fang klein an. So klein, dass es lächerlich einfach wirkt.
Ein Atemzug, ein Glas Wasser, einmal Schulter lockern, ein vorbereitetes Essen. Eine Minute zwischen Arbeit und Zuhause.
Und wenn du Führungskraft bist, mach diese kleinen Dinge sichtbar erlaubt. Eine gesunde Kultur entsteht nicht durch Plakate, sondern durch Verhalten.
Ich finde, das ist ein guter Abschluss, Julia. Gesundheit ist kein zusätzlicher Termin. Gesundheit ist die Art, wie wir durch den Tag gehen.
Und manchmal beginnt sie genau in dem Moment, in dem wir kurz aufhören zu funktionieren und wieder spüren, ich bin ein Mensch.
Genau. Das war unsere Folge BGM für Menschen, die eigentlich gar keine Zeit für BGM haben. Wenn ihr aus dieser Folge nur eine Sache mitnehmt, dann vielleicht diese. Wartet gar nicht auf den perfekten Moment für Gesundheit. Baut euch kleine Inseln in den echten Alltag.
Und probiert heute doch mal eine einzige Sache aus, nicht gleich 5, eine. Vielleicht die 3 Atemzüge oder der Türrahmen-Reset oder vielleicht auch das Feierabendsignal.
und wenn ihr mögt, sprecht im Team darüber. Was wäre bei uns eine realistische Mikropause? Nicht theoretisch, wirklich machbar.
Denn genau da beginnt betriebliches Gesundheitsmanagement. Nicht auf dem Papier, sondern im echten Leben.
Ja, bis zur nächsten Folge.
Bleibt gesund und freundlich zu eurem Körper.
Der arbeitet nämlich den ganzen Tag für euch. Tschüss.
Tschüss.